Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
Dann sagt man erstmal, nehmen Sie doch irgendeine Art von Feuchtcreme. Da gibt's ja eine ganze Bandbreite. Nee, die sage ich immer, nehmen Sie doch das Kokosöl. Da sagt die prima, da mache ich das Hühnchen doch auch immer mit. Dann sehe ich das doch super.
Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Und wie finden wir Ärzte eigentlich unsere Patienten so? Wie kann es gelingen, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören. Neben mir sitzt Dr. Sibylle Görlitz-Novakovic, Frauenärztin aus Berlin. Ich sag gleich du zu dir, denn wir sind gute langjährige Kolleginnen und auch Freundinnen. Ja, neben deiner eigenen Praxis hast du auch eine mehrjährige Auslandserfahrung aus Frankreich und hast da auch ganz schön viele Eindrücke mitgebracht. Als erstes würde ich eigentlich gern von dir wissen, warum bist du eigentlich Frauenärztin geworden?
Ich bin Frauenärztin geworden, glaube ich, weil ich von Anfang an hatte ich irgendwie so eine Leidenschaft für dieses Fach, weil ich das so faszinierend finde, die Frau so in allen Epochen ihres Lebens zu begleiten. Vom 13-jährigen Mädchen, was ganz verschreckt vor einem sitzt und fragt, wie könnte ich denn verhüten, bis zu der 98-jährigen Oma, die mit dem Rollator ankommt. So ein Fach, was ich vor allem auch eine Faszination finde, was ja auch nicht nur die Krankheit begleitet, wie jetzt vielleicht der HNO-Arzt oder so, sondern eigentlich ja die Frau in allen Stationen ihres Lebens, vom Mädchen zur Frau, zum Kinderwunsch, zum vielleicht nicht erfüllten Kinderwunsch, zur Geburt, wie bin ich als Mutter, wie bin ich in den Wechseljahren. Das finde ich ziemlich faszinierend und das macht auch Spaß. Und dann muss man natürlich in der Gynäkologie und Geburtshilfe sagen, dieses Thema Geburtshilfe bleibt einfach auch eine Faszination. Das ist wirklich, finde ich, nicht die einzige Faszination in diesem Fach. Aber auch jetzt ist es bei mir wirklich noch so, nach vielen Jahren Arbeiten, wenn ich eine Schwangere sehe und wir sehen gemeinsam das erste Mal diesen Herzschlag, bin ich immer wieder gerührt, die Patientin sowieso, aber ich auch nach vielen Jahren. Und wenn ich die dann 2 Jahre später, kommt die dann mit so einem Kind mit Turnschuhen rein, dann denke ich immer wieder, das ist irgendwie ein Wahnsinn, was die Natur so geschafft hat. Und ich finde es auch wahnsinnig schön, die Patientin dabei zu begleiten. Also ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, es ist wirklich ein intensives Fach. Es hat so Extreme vom ich werde Mutter, ich kriege ein Kind, auch Extreme von fürchterlichen Krebserkrankungen, die einen nicht nur, Krebserkrankungen bedroht einen immer, aber die bedroht einen auch richtig als Frau, da vor allem eben der Brustkrebs, auch natürlich ein großes Kollektiv an Patienten, die man hat. Also ich finde, es ist ein packendes Fach, es ist ein spannendes Fach und es ist auch echt ein schönes Fach. Also merkst die Leidenschaft, die ist, genau, ist nach wie vor da.
Ich sitze hier und beobachte dich beim Reden und du leuchtest. Also du brennst für dein Fach.
Ich brenne wirklich für dieses Fach und ich muss sagen, ich mache das jetzt seit vielen Jahren und ich gehe wirklich jeden Tag richtig gerne arbeiten, weil ich finde, das ist einfach ein wunderschönes Fach.
Sag mal so, Frauenärzte, sind die alle so wie du oder ist das ein bestimmter Schlagmediziner?
Also, schwierige Frage, weil wenn man sich so seine Kollegen anguckt in der Klinik, mit denen man so zusammengearbeitet hat, da gibt es ja natürlich die ganz unterschiedlichsten Typen. Ich glaube, bei vielen Frauen ist es so, dass sie eine Faszination für die Geburtshilfe haben, auf alle Fälle. Die Männer sagen natürlich auch, sie hätten die Faszination für die Geburtshilfe. Das glauben wir jetzt mal auch so. Ist bestimmt auch bei vielen so. Ist es auf alle Fälle, glaube ich, ein Fach, wo man schon bereit sein muss, sich wirklich echt auf die Patientin einzulassen, mit der zu reden, auch über private Sachen zu reden, über peinliche Sachen zu reden. Für die Patienten peinlich, für mich nicht, ne? Aber man geht ja da wirklich ins Innere der Patientin häufig. Und das ist natürlich auch nicht jedermanns Ding. Da ist, glaube ich, mancher lieber Pathologe und schaut sich Details unter dem Mikroskop an.
Sag mal, und Männergynäkologen, ne? Da fragt man sich ja, wieso wählt ein Mann dieses Fach? Kannst du das erklären?
Das ist eine spannende Frage. Und das habe ich natürlich den einen oder anderen Kollegen, von dem man so dachte, Mensch, wieso bist denn du eigentlich ein Gynäkologe geworden? Ich habe immer gesagt, sag mal, jetzt mal ehrlich, wir unter uns, warum bist denn du eigentlich Gynäkologe geworden, ne? Ist dir das nicht auch manchmal komisch? Denn du bist ja nicht nur ein Arzt, du bist ja auch ein Mann. Ne? Kannst du da immer so diese Distanz einhalten zwischen Mann sein und Arzt sein? Da kriegt man eigentlich immer die Antwort, weißt du, wie schön die Geburtshilfe ist? Da kann man ja nicht wirklich was entgegnen, weil ich finde das ja auch. Ich finde diesen Moment, die Schwangerschaft zu betreuen. Ich finde auch, Kreißsaal ist zwar körperlich sehr anstrengend oft als Arzt, aber auch das ist berührend, ja. Mhm. Da muss man ganz klar sagen, sind die männlichen Kollegen oft hilfreich im Kreißsaal. Da ist es einfach körperlich oft anstrengend. Bei Sauglocken, bei Zangen. Da war ich oft froh, dass ich einen Mann an meiner Seite hatte.
Also wenn es eine komplikationsbehaftete Geburt ist und man so
wenn
Methoden...
Wenn man auch Kraft braucht.
Bei einer
Zange oder einer Sauglocke braucht man Kraft. Also ich fand häufig auch so in meiner Klinikzeit, gerade wenn es ums Operative geht, ist es einfach oft auch körperlich anstrengend. Mhm. Und da ist das super, dass das auch Männer machen.
Unter Patienten gibt es das Vorurteil, dass Frauen grober sind im Umgang als Gynäkologin mit den Patienten und die Männer sanfter. Kannst du das bestätigen?
Also interessanterweise, finde ich, ist es so ein Generationending. Ich habe so das Gefühl, dass die ganz alten Patienten, die sind oft noch so groß geworden, dass der Gynäkologe eher ein Mann ist. Mhm. Und die fremdeln tatsächlich so ein bisschen häufig mit einer Frau, denken vielleicht manchmal auch so ein bisschen, na, ob die wohl die gleiche Kompetenz hat, ja. Wenn die sich dann auf einen eingelassen haben, dann sagen die häufig, Mensch, Frau Doktor, eigentlich auch ganz schön mit Ihnen, weil jetzt traue ich mich ja endlich mal was zu fragen, was ich den Herrn Doktor nie fragen wollte, weil das war mir ja doch ein bisschen unangenehm. Ich glaube aber, um jetzt mal was Liebes über meine männlichen Kollegen zu sagen, ich kenne auch viele sehr einfühlsame, sehr gründliche und gute Gynäkologen. Wobei man das jetzt, wenn man so in die heutigen Ausbildungsgeneration guckt, sind das mehrheitlich Frauen. Die Männer sind da so ein bisschen rar geworden in der Gynäkologie. Wenn man so in die älteren Generationen guckt, war das ja genau umgekehrt. Also da ist schon so ein Wandel in dem Fach.
Und verändert das den Blick auf die Frau als Liebespartnerin, wenn die Männer in dem Beruf arbeiten? Was sagen die dazu?
Du, das habe ich ja seit Jahren versucht, im netten, kollegialen Gespräch mal rauszukriegen. Ich habe gesagt, Mensch, sag mal du ehrlich, wenn du jetzt hier den ganzen Tag untersuchst und heute Abend bei deiner Frau bist, kannst du das trennen, den fachlichen Blick vom privaten? Aber da weichen die ja dann immer aus, ne?
Ja, okay.
Das habe ich nicht rausgekriegt.
Du bist ja eine Gynäkologin, die sich um alle klassischen Probleme in der Frauenarztpraxis kümmert, aber du hast ein besonderes Steckenpferd. Du bist spezialisiert auf das Problem trockene Scheide und auch noch auf eine Autoimmunerkrankung, die heißt Lichensklerosus, die auch eine trockene Scheide hat, aber auch eine sehr brüchige Schleimhaut bedeutet, eine Entzündung der Scheide und wo man bisher auch wenig tun konnte. Und du arbeitest auch mit einem Laser. Jetzt erklär uns erstmal, was ist das eigentlich für ein Problem?
Ja, also trockene Scheide betrifft mehrheitlich die Frauen in den Wechseljahren. Wechseljahre ist ja in der Regel so die Patientin Ende 40, Anfang 50. Wenn das Reservoir an Eizellen verbraucht ist, kommt die Patientin in die Wechseljahre. Die klassischen Wechseljahrssymptome, das sagt den Patienten eigentlich auch allen was. Das sind so Hitzewallungen, Schlafstörungen, Blutungsstörungen, das sind die klassischen Dinge.
Das ist auch gar nicht mehr so tabuisiert, ne? Da reden die Frauen relativ offen.
Da schämt sich auch keiner drüber. Das ist ein Thema, das steht in jeder Zeitung, dass das zum Leben dazugehört. Und dass man das sportlich nehmen muss, dass man sich gut ernähren muss, dass man auf sich achten soll und was man da alles tun kann. Und das ist den Patientinnen auch klar und da reden die auch ganz deutlich drüber. Was den Patienten häufig nicht klar ist, ist, dass ungefähr 40%, also fast jede zweite Patientin, zu den eben genannten Problemen häufig ganz trockene Schleimhäute kriegt. Hintergrund ist, dass eben das weibliche Hormon, das Östrogen, wird ganz gering. Und das versorgt normalerweise bei der Frau, die noch ihren Zyklus hat, wunderbar die Schleimhäute. Dann sind die saftig und dick und gut durchblutet und können sich wehren gegen alle Bakterien, die da vom Nachbarorgan Darm mal vorbeikommen.
Oder auch vom Fremdbesucher.
Oder auch von Fremdbesuchern immer mal kommen da ja welche vorbei. Da können sich die Schleimhäute in der Regel ganz gut wehren. Wenn aber die Versorgung durch die Hormone wegfällt, dann werden die im Verlauf, werden die ganz dünn, ganz empfindlich. Das merkt die Patientin, indem es juckt, indem es trocken wird. Und das ist aber wirklich den Patienten ganz häufig überhaupt nicht klar, dass das einen Zusammenhang hat. Ja, die denken dann häufig, naja, dass das da unten jetzt so wehtut, das hängt vielleicht irgendwie mit meiner Ehe zusammen, die nicht mehr so ist, wie sie mal war. Oder vielleicht habe ich auch eine Allergie oder irgendeine Unverträglichkeit. Oder das ist einfach das Leben. Also den Zusammenhang, den sehen die häufig gar nicht. Was die Ärzte aber häufig nicht sehen, ist, wie doll die Patienten tatsächlich drunter leiden. Ne? Mhm. Ich habe jetzt mal gerade gelesen, so eine Befragung, das fand ich echt erschreckend, dass 70% der Patienten sagen, dass ihr Frauenarzt sie noch nie darauf angesprochen hat, ob es unten eigentlich wehtut und trocken ist, ob sie Beschwerden hat beim Verkehr, beim Fahrradfahren, beim Sitzen. Es wird nicht so angesprochen.
Und das ist das, ich meine, macht ihr nicht auch eine Anamnese, also praktisch die Patientenvorgeschichte, dass ihr fragt, wie ist die Verdauung, treiben Sie Sport, welche Medikamente nehmen Sie und wie ist Ihre Sexualität? Ist
das du kennst die Patienten ja häufig schon, weißt du? Du kennst die ja seit Jahren. Mhm. Und wenn die dann seit Jahren wieder reinkommen, sagst du ja nicht aus dem Nix, wie ist denn eigentlich ihre Sexualität? Mhm. Es hat aber mich echt erschreckt zu sehen, wie wenig darüber eigentlich geredet wird und wie doll tatsächlich die Frauen leiden.
Du hast das mal verglichen mit Sandpapier in einem Gespräch.
Ist auch tatsächlich so, wenn du die Patientin, also man merkt es ja beim Untersuchen, man merkt immer daran, dass man, wenn man die untersucht, mit diesen gynäkologischen Untersuchungsbestecken, diesen Spekula, diesen Metalllöffelchen, die man ja braucht, um sich vorsichtig so ein bisschen die Scheide auseinanderzuklappen, dann sieht man entweder, ob die Schleimhaut ganz rosa und feucht ist, man kann die Frau gut untersuchen, oder ob das wirklich ganz, ganz trocken ist, man kaum mit dem Instrument reinkommt.
Und das bleibt dann hängen.
Das bleibt so hängen. Und das ist ein super Moment, um mal mit der Frau drüber zu reden, weil das ist ganz schwer, auch für die Frau, wenn die zu einem reinkommt und man spricht miteinander so am Schreibtisch erstmal und sagt, hallo, wie geht's denn? Dann frage ich natürlich, Mensch, haben Sie Beschwerden, haben Sie irgendwie Schlafstörungen oder Hitze? Aber da falle ich nicht so mit der Tür ins Haus und sage, und wie ist eigentlich unten rum? Mhm. Man muss ja erstmal so ein bisschen miteinander wieder warm werden, miteinander ins Gespräch kommen und dann ist eine super Möglichkeit, wenn man beim Untersuchen dann ein paar Minuten später sieht, dass es sich schwer untersuchen lässt, dann sagt man, Mensch, Entschuldigung, das tut jetzt ein bisschen weh. Ich sehe nämlich, Ihre Schleimhaut ist wahnsinnig trocken und ich kann mir gut vorstellen, dass Ihnen das bestimmt auch sonst weh tut. Und dann sage ich immer, so beim Fahrradfahren oder so, ne? Und dann sagt die Patientin, ja Mensch, wo Sie das sagen, ne? Nicht nur beim Fahrradfahren, Frau Doktor, das tut mir doch auch beim Verkehr so weh. Mhm. Ja, man muss sie ja erstmal, das ist ja für die Patientin unangenehm.
Wie empfinden die Patienten das, wenn du sie dann doch angesprochen hast? Sind die eher erleichtert oder schockiert? Wie ist die Reaktion?
Nee, die sind erleichtert. Also ich meine, das muss man ja vorsichtig so ein bisschen raustasten. Und wenn man beim Untersuchen sieht, es lässt sich ein bisschen schwer zu untersuchen. Man sagt so vorsichtig, Mensch, Entschuldigung, es tut weh, tut bestimmt häufiger mal weh. Und man merkt, die blockt und sagt, es tut nie weh. Ja, da merkt man schon so, die möchte nicht so richtig drüber reden. Und sagt mal, okay, gut, ich könnte mir nur vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal weh tut, weil das ist so trocken. Und wenn es mal so wäre, dann können Sie mich jederzeit ansprechen. Das muss nämlich nicht so sein. Da könnte man ja auch was tun. Ich will die ja auch nicht zwingen, darüber zu reden.
Bei der trockenen Scheide ist ja nicht nur die Hormonsituation in der Postmenopause entscheidender Auslöser, sondern auch wenn Frauen Brustkrebs haben und Medikamente bekommen müssen, die auch sie quasi verfrüht dann schon in diese Menopause stürzen, wo dann die Antiöstrogenmedikamente gegeben werden, oder?
Genau, aber das ist, muss man ganz klar sagen, ist ganz andere Patientengruppe. Das sind häufig leider auch sehr junge Frauen natürlich, die diese im Rahmen von ihrer Krebstherapie diese endokrinen Therapie kriegen, diese antihormonelle Therapie, die sozusagen vorbeugen soll, dass der Krebs zurückkommt.
Weil der Krebs ist hormonell empfindsam, also der reagiert.
Nicht jeder, es gibt eine bestimmte Gruppe von Brustkrebszellen, die sind hormonrezeptorpositiv.
Das heißt, die reagieren auf Östrogen im Blut.
Genau, der Wachstum wird angeregt, genau. Und man kann deren Wachstum im Prinzip, wenn man die Hormonsituation der Patientin runterreguliert, könnte man das Wachstum von neuen Krebszellen dadurch blocken im Prinzip. Und das sind Therapien, die sind unglaublich gut, was sozusagen ihre onkologische Wirksamkeit angeht. Also onkologische Wirksamkeit heißt sozusagen ihre Wirksamkeit gegen diese Krebserkrankung, sind die unglaublich gut. Die bringen aber der Patientin natürlich diese Wechseljahrsbeschwerden, weil sie regulieren ihre Hormone runter. Ich sage immer zu den Frauen, passen Sie mal auf, wir müssen das annehmen, das ist ihr Schutzengel mit Krallen. Beschützt sie, dass diese Erkrankung wiederkommt, aber hat natürlich auch Nebenwirkungen. Und die Brustkrebspatientin, die reden sofort mit einem über die Nebenwirkung. Da ist die Tür noch nicht mal zu, da sagen die, Frau Doktor, ich muss Ihnen mal sagen, ich schwitze und mir tun die Gelenke weh und unten tut es mir weh. Die haben ein ganz anderes Bedürfnis, sich sofort mitzuteilen. Aus denen muss man das sozusagen nicht so rauskitzeln, wie jetzt bei so Wechseljahrspatientinnen, denen man auch erstmal so ein bisschen diesen Zusammenhang erklären muss zwischen Hormonmangel und Beschwerden. Das ist bei den Brustkrebspatientinnen ganz anders. Die haben sich damit beschäftigt. Die haben häufig viel gelesen, was macht dieses Medikament Gutes für mich und was macht es Schlechtes an Nebenwirkungen. Mit denen ist man da eben ganz anders im Gespräch.
Was kann man denn jetzt diesen Patienten anbieten? Also die praktisch einen Hormonabfall haben durch ihre Lebensphase oder durch ein Medikament gegen ihren Brustkrebs?
Genau, das ist eben ein Unterschied. Also die Patienten, die jetzt, sagen wir mal, in den Wechseljahren sind, dann sagt man, gucken Sie mal, Problem ist ja entstanden durch einen Hormonmangel, also geben wir Ihnen jetzt mal ein bisschen Hormon dazu. Dann schreien die mal, Frau Doktor, um Gottes Willen, Hormon, da hat doch meine Freundin gesagt, da kriege ich da einen Schlaganfall morgen. Und dann sagen wir, nee, jetzt passen Sie mal auf, Hormon ist ja nicht gleich Hormon. Was wir ja jetzt erstmal machen wollen, wir wollen Ihnen ja, also wenn es jetzt zum Beispiel nur um die trockene Scheide geht, wir wollen Ihnen ja nur untenrum mal die Beschwerden lindern. Hm? Kriegen Sie mit einer minimalen Dosis eine Salbe oder ein Zäpfchen.
Zum Reinstecken in die Scheide,
genau, das machen Sie zweimal die Woche. Und es wirkt auch nur da unten. Das macht Ihnen, da gibt's ja auch große Studien drüber, eigentlich keine systemischen Spiegel. Also da ist
also keine Blutspiegel, wirkt nur in der Scheide
genau.
Und im Unterleib quasi.
Genau. Und das, wenn die wirklich einen Leidensdruck haben, sagen die, finde ich gut, dass sie einen Vorschlag für mich haben, das mache ich, Frau Doktor. Und dann sagt man denen immer, passen Sie mal auf. Problem ist leider nur, sie müssen das dauerhaft machen. Das ist nicht so wie bei manch anderen Therapien. Man gibt mal was, peppelt sie wieder auf und dann ist das Problem gelöst. Das müssen sie leider dauerhaft machen. Das finden die schon mal häufig blöd. Und es macht, wenn dieses Zäpfchen sich auflöst, so einen feuchten Ausfluss.
Ja.
Das finden die auch doof.
Schmierig oder sowas.
Schmierig. Mhm. Es macht so einen weißen, schmierigen Ausfluss. Mhm. Es kommt aber auch auf die Patientin an. Es gibt manche, die sagen, ach, das stört mich gar nicht, Frau Doktor. Mhm. Das mache ich dann immer abends vorm Schlafen und morgens, da mache ich mir dann neuen Schlüpfer, das ist alles gut. Das ist da so die ältere Dame, die findet das alles prima, dass man sich doch auch kümmert. Ja, die sportliche 50-Jährige sagt, nee, das kommt ja gar nicht in Frage. Also haben Sie nicht was anderes. Erstmal von der Wirksamkeit muss man sagen, das ist die etablierte Therapie und das sollte man auch erstmal probieren.
Wie ist denn das eigentlich so mit normalen Gleitmitteln jetzt, die man so im Handel hat?
Genau, es kommt ja immer so ein bisschen, muss man auch mal so ein bisschen staffeln. Nicht jeder leidet wirklich so unter Scheidentrockenheit, dass das ein richtiges Thema ist. Ja? Es gibt Patienten, die stört es gar nicht. Ich habe ja gesagt, 40% ungefähr haben das. Also 60% haben auch kein Problem. Die sagen, alles ist prima bei mir. Die Patienten, die damit ein Problem haben, da gibt's manche, die stört es ganz wenig, dann sagt man erstmal, nehmen Sie doch irgendeine Art von Feuchtcreme. Da gibt's ja eine ganze Bandbreite.
Sogar für die Öko-Ecke, Leinsamen auskochen.
Nee, den sage ich immer, nehmen Sie doch das Kokosöl. Da sagt die prima, da mache ich das Hühnchen doch auch immer mit. Dann sehe ich, das ist doch super.
Es gibt doch dieses mit Leinsamen auskochen und dann von denen diesen Schleim nehmen.
Also
ne?
da findet jeder sozusagen was. Ne? Mhm. Da sagt man, probieren Sie es einfach mal aus, was für Sie gut ist. Einfach irgendwas, was der Haut, da bist ja du eher der Spezialist, was der Haut so ein bisschen Feuchtigkeit zurückgibt, was das so ein bisschen fettet. So diese reinen Gleitgele, das ist oft, finde ich, nur so ein bisschen Geschmiere. Mhm. Also bei dieser Wechseljahrsschleimhaut, die braucht so ein bisschen mehr. Aber da gibt es ja eine große Palette.
Die Östrogene, die man ja dann in die Scheide einführt, die sind ja, wie wir gerade sagten, ja regional wirksam. Das heißt, es sollen ja auch milde Fälle von Inkontinenz, also dieser Beckenbodenschwäche, da helfen, wenn das ein bisschen Urin verloren geht. Ne? Auch da kann Östrogen eine Verbesserung erbringen.
Genau, das hängt ja im Prinzip alles zusammen. Der ganze untere Bereich, sind einmal natürlich die Schleimhäute, ne? Der Scheideneingang, die Scheide, der Beckenboden. Das ist ja sozusagen die Muskelplatte, auf der die ganzen Organe im Becken drauf sitzen. Die Harnblase mit Harnröhre, der direkte Vordermann sozusagen von Scheide und Gebärmutter. Das sind alles Schleimhäute und Strukturen, die normalerweise vor den Wechseljahren extrem gut durch die weiblichen Hormone, durch die Östrogene unterstützt werden. Und wenn das wegfällt, dann ist es eben häufig nicht nur so, dass die Scheide trocken wird, sondern dass auch der Harnröhreneingang trocken wird, dass der Beckenboden so ein bisschen an Kraft verliert. Also es hängt schon alles zusammen.
Jetzt gibt es ja Frauen, die keine Östrogene haben dürfen, nicht mal lokal. Das sind die Brustkrebsfrauen mit östrogenabhängigen Brustkrebstumoren.
Genau, ne? Da streiten sich natürlich so ein bisschen die Gelehrten. Nach ganz klar, nach den Leitlinien, eine Patientin, die eine Krebserkrankung hat, die Hormonrezeptor positiv ist, die darf in ihrem Leben nie wieder Hormone haben. Jetzt sagen, so steht es natürlich in den Leitlinien, jetzt sagen viele Hormonspezialisten, naja, das stimmt natürlich, aber wenn wir die Frau blocken mit einer antihormonellen Therapie und wenn wir der nur lokal was geben, von dem wir wissen, dass das eigentlich keine systemischen Spiegel macht, vielleicht kann man das ja in minimalen Dosen doch schon tun, aber die Patienten wollen es häufig gar nicht. Ja? Die sagen, liebe Frau Doktor, ich hatte einmal in meinem Leben eine schlimme Erkrankung, von der ich verstanden habe, dass sie hormonassoziiert ist. Ich möchte nie wieder mit Hormonen, mit weiblichen Hormonen irgendetwas zu tun haben. Mhm. Ich möchte aber eine Lösung für dieses Problem, weil es mich als Frau, nicht nur, dass es mich schmerzt, es schränkt mich auch weiter irgendwie in meinem Leben als Frau ein. Die fühlen sich ja häufig, das muss man echt, sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Gruppen. Bei den Brustkrebspatientinnen ist ja wirklich einfach auch durch diese Operation an der Brust, durch die Tatsache, dass so eigentlich das weibliche Organ jetzt irgendwie beschädigt ist. Es ist für die neben der Tatsache, dass sie natürlich erstmal damit fertig werden müssen, dass sie eine Krebserkrankung hatten, kommt dann an zweiter Stelle. Die müssen auch irgendwie damit fertig werden, dass die Brust beschädigt ist und auch der Partner muss das. Mhm. Und das ist für die auch nicht immer einfach, dass vielleicht die Frau Angst hat, sieht denn der Mann mich hinterher noch als so eine attraktive Frau wie vorher? Und wenn dann noch dazu kommt, dass ein anderer Bereich, der so als Frau, als Paar wichtig ist, nämlich sozusagen der Genitalbereich, wenn der wegfällt, weil dort die Schleimhäute infolge der Therapie, wie du vorhin so schön gesagt hast, so wie Schmirgelpapier werden, dann ist es für die Frau natürlich ganz furchtbar. Mhm. Ich habe so eine Patientin in meinem Hinterkopf, die fand ich super. Das war eine relativ junge Brustkrebspatientin, die auch wirklich nach dieser also die hat eben auch so einen Hormonrezeptor positiven Tumor, ist operiert worden, hat dann für 10 Jahre dieses Medikament verschrieben bekommen, hatte auch alle schon eben genannten Nebenwirkungen und der Mann kam überhaupt nicht damit klar und sie war für ihn immer nur noch so eine Patientin. Und das führte wirklich auch zu großen Problemen in dieser Beziehung. Und irgendwann, das war irgendwie eine ganz taffe, tolle Patientin, machte die so einen Strich und hat zu ihm gesagt, pass mal auf, ich setze dich vor die Tür, ich setze meine Krankheit vor die Tür, ich war Krebspatientin, ich bin das jetzt nicht mehr, das ist jetzt behandelt und ich bin eine Frau und jetzt hör einfach auf. Und dann stand die bei mir in der Sprechstunde und sagte so, passen Sie mal auf, ich hatte Krebs. Das fand ich ganz bemerkenswert, weil sie sagte immer wieder nur, dass sie es auch verstehen, nicht? Ich hatte Krebs. Mhm. Und ich habe jetzt meinen Mann vor die Tür gesetzt, weil er das nach Jahren, 2, 3 Jahre war das nun her, einfach nicht verstanden hat. Der behandelt mich nur noch mit Samthandschuhen wie ein Patient. So kann ich auch keine Beziehung führen. Und ich sage Ihnen jetzt mal was. Ich möchte einen neuen Mann. Ich möchte, dass das Leben weitergeht. Und ich möchte, dass Sie mir dabei helfen. Und Sie sollen sich jetzt um meine Schleimhäute kümmern. Und die saß so resolut vor mir. Das hat mich richtig beeindruckt. Und die ist auch so in mir geblieben, wie die da so saß und sagte, ich sage Ihnen was, ich hatte Krebs. Wo ich so gedacht habe, das finde ich super. Die hat diese Kraft zu sagen, so, ich kehre jetzt ins normale Leben zurück. Und die wie so, Frau Doktor, die muss mir jetzt mal damit helfen, dass ich auch einen Mann wieder kennenlerne, der mich als Frau wahrnehmen kann.
Jetzt haben wir ja gehört, dass Hormone ein großes Thema sind für uns Frauen, dass Brustkrebs die Weiblichkeit ganz schön schockt und dass das Leben weitergehen muss. Aber jetzt hast du natürlich, machst du moderne Medizin, jetzt gibt es ein Verfahren, womit eine trockene Scheide mal ganz ohne Hormone behandelt werden kann. Kannst du uns darüber was erzählen?
Genau, das geht um den vaginalen Laser. Der vaginale Laser ist ein Verfahren, die eigenen Schleimhäute anzuregen, sich wieder aufzubauen. Wie macht er das? Es ist ein CO2-Laser und er wird über einen Wärmeimpuls.
CO2 ist die Technologie des Lasers.
Die Technologie,
ne? Genau. Ich kenne den übrigens, ich bin ja Hautärztin. Wenn ich Falten und Narben behandeln will, ne? Dann werden lauter kleine Punkte in die Haut geschossen, quasi Hitzeimpulse. Dann repariert sich das und dann strafft sich das Gewebe, wird glatter, wird neuer, wird frischer.
Genau.
Diese Technologie habt ihr Gynäkologen jetzt.
Genau.
Ne?
Also ich erkläre das den Patienten immer so. Die haben dann da vielleicht von gehört und sagen, können Sie mir das mal erklären? Wie soll denn ein Laser was bei mir überhaupt machen? Und dann sage ich denen immer, wissen Sie, der macht sich einen Reparaturmechanismus zunutze, den unser Körper hat. Ich habe ja immer so ein ganz blödes Beispiel, aber ich finde, man muss die Patienten ja auch immer abholen, damit die verstehen, worum geht's denn eigentlich. Dann sage ich, passen Sie mal auf, scannen Sie auch. Wenn Sie sich mit dem Küchenmesser in die Hand schneiden, haben Sie eine Wunde und dann wird in unserem Körper ein Programm gestartet, reparieren. Da werden die entsprechenden Zellen, Kollagen, Fibrin, die werden alle aktiviert. Ein paar Tage später, kennen wir alle, ist so eine frische, hellrosane Haut, die sich wieder gebildet hat. Den Mechanismus kennen die Patienten. Dann sage ich, gucken Sie mal, wir haben jetzt bei Ihnen eine Situation, gibt es jetzt unterschiedliche Gründe, warum man die hat, aber im Prinzip haben wir eine Situation, ganz unmedizinisch ausgedrückt, wo die Haut kaputt ist. Also wollen wir den Körper anstoßen, die zu reparieren. Und das tun wir, indem wir bewusst so kleine Mini-Wunden setzen und diesen Reparaturmechanismus, den ich gerade erklärt habe, starten. Und das macht der Laser. Der setzt so Mikro-Verletzungen. Verletzung klingt ja immer so ein bisschen schlimm, aber das ist viel kleiner wie so ein Stecknadelkopf. Das macht der punktförmig durch die Scheide, Scheideneingang.
Tut das weh?
Das fragen die Patienten dann auch an der Stelle. Bei Verletzung denken die natürlich, das tut weh. Interessanterweise tut es in der Scheide nicht weh. Das vibriert nur so ein bisschen. Es wird auch nicht warm oder so, weil die Scheide ist so versorgt von den Nerven, dass man da natürlich ein Gefühl hat, das wissen wir alle. Aber man ist nicht so sensibel wie jetzt zum Beispiel im Scheideneingang. Also ich sage dem Patienten immer, das brummt so ein bisschen, es vibriert so ein bisschen. Mhm. Das macht man im Rahmen der normalen Untersuchung im Prinzip beim Frauenarzt. Das ist jetzt nicht hier mit Vollnarkose oder so, wo es deutlich empfindlicher ist. Das ist der Scheideneingang, Klitoris, Schamlippen, das ist ja ein ganz extrem sensibel versorgter Bereich. Und da kriegen die vorher so eine Betäubungscreme, ne? So ein Lokalanästhetikum, kriegen die vorher aufgetragen. Mhm. Ich kenne, wenn die Patientin sagt, Mensch, Frau Doktor, ich bin aber doch so eine ganz schmerzempfindliche, sie kennen mich doch schon, dann kriegen die auch nochmal Schmerztröpfchen oder ein Ibuprofen und dann geht das gut.
Mhm. Ja. Das heißt, du laserst dann die Schleimhäute außen und dann auch in der Scheide. Der Laser hat dann die Form wie so eine Art Dildo, wo seitlich dann Laserimpulse rauskommen.
Genau.
Wie lang dauert der Eingriff?
Ach, das dauert 5 Minuten. Ja, man lasert einmal erstmal, fängt von innen an die Scheide und dann wechselt man die Aufsätze und setzt eben so einen Laseraufsatz mit dem man außen den äußeren Bereich lasern kann und dann das Ganze dauert wirklich 5 Minuten und die Patienten sind hinterher mal ganz verwundert und sagen, Mensch, Frau Doktor, ich hatte so eine Angst und das war überhaupt nicht schlimm.
Und wenn die dann abgeheilt sind, wie lange dauert das mit der Abheilung? Wie
das
geht's
hängt
denn dann
total davon ab, aus welchem Grund man die Patientin lasert. Ne? Also ich würde mal sagen, die normale Wechseljahrspatientin, die reagiert sehr gut und sehr schnell auf die Behandlung. Die hat vielleicht, ich sag denen immer, gucken Sie mal, müssen Sie sich so vorstellen, die ersten Tage fühlt sich so an wie aufgeschürftes Knie. Mhm. Das kennen wir alle, das brennt so ein bisschen, aber das ist ja kein Schmerz, den wir nicht aushalten können. Und dann sollen die einfach ein paar Tage eine Wund- und Heilsalbe auftragen. Die kriegen noch so ein paar Tipps und Tricks mit Sitzbädern und so, wenn sie einfach Beschwerden haben. Aber im Prinzip, die könnten theoretisch auch danach wieder arbeiten gehen.
Also ich hatte ja Patientinnen, die diese Laserbehandlung hatten. Die kamen dann wieder zu mir. Ich habe die ja auch als Hautärztin, habe ich Patientinnen mit Haut- und Schleimhautbeschwerden. Und die Frauen, die diese Laserbehandlung wegen trockener Scheide hatten, kamen dann irgendwann, nachdem sie behandelt worden sind, glücklich in die Praxis und sagen, ach Mensch, meine Lebensqualität ist wiederhergestellt. Plötzlich klappt das wieder mit dem Sex, mit dem Partner und die Scheide ist wieder rosig und saftig und so, wie sie mal war, also richtig verjüngt. Kannst du das bestätigen?
Ich kann das nur bestätigen. Also ich muss sagen, ich habe so durch diese Laserbehandlung so viel anrührende Geschichten erlebt, wirklich. Also eine Geschichte ist mir auch so im Hinterkopf, ganz eine nette ältere Patientin, war nun schon viele Jahre in den Wechseljahren und hatte gerade in dieser Umbruchsphase in die Wechseljahre rein ihren zweiten Mann kennengelernt, so wie sie immer sagte, eigentlich die Liebe ihres Lebens. Von Anfang an war Sexualität immer schwierig, tat immer weh, was in ihrem Leben früher nie der Fall war. Also grundsätzlich hatte sie eigentlich kein Problem damit, aber sie hat auch so ein bisschen gedacht, naja, vielleicht müssen wir uns auch erstmal noch so ein bisschen vertrauter werden. Hat nie einen Zusammenhang gesehen zwischen den Wechseljahren und diesem Problem. Hatte nämlich sonst keine Wechseljahrsbeschwerden, keine Hitze und keine sonstigen Dinge. Irgendwann hat sie es aber doch so belastet, dass sie drüber nachgedacht hat, warum das nun so gar nicht funktioniert mit ihrem zweiten Mann, den sie ja eigentlich ganz toll findet. Und fing dann an, diese Ehe zu hinterfragen und dachte, vielleicht ist das doch nicht der richtige Mann. Hat mich irgendwie verwählt. Wenn das so gar nicht klappt, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Dann ging sie zu ihrer Frauenärztin, die sagte, naja, sind ja nun auch in dem Alter, wo sie vielleicht mal ein paar Zäpfchen brauchen. Die hat sie dann genommen, dann brannten die so fürchterlich, dass sie sie gleich über Bord geschmissen hat und dachte, das muss doch der Mann sein. Dann hörte sie irgendwo in den Medien einen Beitrag zum vaginalen Laser und hat das erste Mal richtig verstanden, dass es möglicherweise eine Folge der Wechseljahre ist und überhaupt nichts mit diesem Mann zu tun
hat. Und auch nichts mit der Psyche, was ja Frauen ganz oft unterstellt
wird. Ja, sie hat sehr ein tiefes Problem in dieser Ehe gesucht und an diesem Mann, den sie ja eigentlich so toll fand. Also die kam irgendwo vom Land, stieg sie in den Zug, kam bei mir in der Praxis an und sagte, ich habe folgendes Anliegen, Sie müssen meine Ehe retten oder ich trenne mich. Dann habe ich sie untersucht und die war wirklich die Schleimhäute ganz weiß, ganz trocken. Also das passte alles wirklich zu so einer ganz klassischen Wechseljahrssituation. Die war auch offen für diese Lasertherapie, weil sie sagte, also das ist so ihre einzige Hoffnung, dass sie sich doch nicht verwählt hat in diesen Mann. Und dann machten wir 3 Behandlungen, die jetzt super angesprochen. Und nach der 3. Behandlung hat sie mich dann so in den Arm genommen, presste mich an ihre Brust und sagte, Frau Doktor, ich danke Ihnen. Sie haben meine Ehe gerettet. Es funktioniert wunderbar. Und ich hatte recht. Es ist doch die Liebe meines Lebens. Und stapfte davon. Und das hat mich total gerührt. Das war so eine ganz süße Patientin. Und wo ich auch gedacht habe, das ist echt eigentlich ein Drama, dass die jahrelang nicht richtig informiert wurde, dass wieder so die Erklärung auf einer ganz anderen Ebene gesucht hat. Mhm. Und hätte wirklich extrem profitiert. Das war eine der ganz schönen Geschichten.
Nur gibt's ja die Therapie auch noch nicht so lange, von daher ist das auch noch nicht überall so verbreitet.
Da hast recht, ne? Aber man hätte ja auch schon mal vielleicht mal mit Zäpfchen und Salben und unterschiedlichen Dingen schon mal eine Weile probieren können und ihr zumindest so ein bisschen klar machen, dass es schon ihrem Herzen richtig gefolgt ist und dass das ein toller Mann ist bestimmt, dass die Natur ihr aber an der Stelle einen Streich gespielt hat und dass blöderweise mit Eintritt in die Wechseljahre die Schleimhäute so dünn geworden sind, dass wir versuchen müssen, die irgendwie zu unterstützen.
Der Laser aktiviert ja die Selbstheilungskräfte, ne? Der Stoffwechsel wird angeregt. Das soll ja auch bei leichter Inkontinenz, also leichter Form von auch Wasserverlust aus der Harnblase, ebenfalls helfen, ne? Oder?
Das tut's auch, wobei ich da den Patienten immer ganz klassisch oder denen immer einfach sagen, das ist schon so dieses Beckenbodenschwäche, Harninkontinenz, das muss man auf mehrere Pfeiler stellen. Mhm. Das ist sicher so, dass der Laser durch das Anregen und Unterstützen der ganzen Strukturen und Schleimhäuten im unteren Bereich das alles anregt, dass sich das wieder aufbaut, aber damit ist es nicht getan.
Was braucht man noch?
Beckenbodengymnastik. Das finden die Patienten in der
Regel. Also Sport, Pilates, Yoga.
Ja, Cantinica, ne? Das ist ja so eine spezielle Art der Beckenbodenbehandlung, die echt schwierig ist. Mhm. Ich habe das selber mal gemacht und dachte mal, was will die denn eigentlich von mir? Das geht über dieses, was die meisten so aus dem Rückbildungskurs oder von irgendeinem Sportkurs kennen, wo der Trainer immer sagt, nu, jetzt halten Sie mal an, als wäre da gerade keine Toilette in der Nähe und dann lassen Sie wieder locker. Das ist, können die eigentlich alle. Das ist aber nicht so effektiv wie wirklich das Trainieren von den ganz tiefen Beckenbodenmuskeln. Und das wird über Cantinica vermittelt. Das ist echt schwer.
Das ist so eine Sportartrichtung.
Genau, das ist
Beckenbodenspezialität.
Ja, das ist ein spezielles Beckenbodentraining. Mhm. Und ich sage immer den Patienten, sie müssen. Lasern ist super, das ist ein Pfeiler, aber wir müssen hier noch mehr machen.
Und auch Gewichtsverlust, ne, damit es nicht so drückt von oben.
Gewichtsverlust, na klar.
Ja. Manchmal hast du ja auch so ganz nette Geschichten in der Praxis.
Ja, eine besonders nette Geschichte war eine Freundesgruppe an Freundinnen, 4 Freundinnen, die seit vielen, vielen Jahren sehr eng sind. Einmal im Jahr jetzt im Wechseljahrsalter, einmal im Jahr ihre Mädelsreise machen. Und da waren sie irgendwo, hatten sich irgendein Boot gemietet und hatten ihre Mädelsreise und haben nun endlich mal ehrlich miteinander geredet, wie es denn so läuft. und kam eigentlich zu dem Punkt, dass auch bei jeder es untenrum nicht mehr so gut läuft. Und zwar, weil es so fürchterlich trocken ist. Und die eine war dann ganz forsch und ist die ganze Reise ins Internet gegangen und sagte so, Mädels, das ändern wir. Die kamen vom Land, wir fahren nach Berlin. Wir machen eine Frauenreise, die Männer müssen es ja gar nicht unbedingt wissen. Wir machen jetzt mal eine Damenreise nach Berlin und wir lassen uns mal alle vier das wieder schön machen untenrum. Und die waren furchtbar süß, die hatten sich das dann so überlegt, die wollten dann vorher noch auf dem Kudamm und Kaffee trinken, dann kamen sie an, saßen da alle vier im Wartezimmer, das ganze Wartezimmer mit den Einkaufstüten voll, haben sich dann alle vier hintereinander lasern lassen und dann sind wieder abgefahren. Die sind wahnsinnig süß, wahnsinnig lustig und sind dann tatsächlich fünfmal gekommen. Ich fand eigentlich, dass das eigentlich bei allen von denen schon nach dreimal ziemlich gut war.
Ja, aber fünfmal shoppen am Kudamm hat ja auch
die fanden, aber sie tun sich jetzt mal richtig was Gutes und es soll richtig gut werden. Ja. Das war eine total nette Truppe, die mir auch Spaß gemacht hat. Ja, wo ich so gedacht habe, die hatten, das war bei denen so das Nette, die hatten so eine unglaubliche Lebensfreude. Und weil sie sich dann alle so frisch fühlten, buchten sie sich dann noch Karten für so ein Rockkonzert in Berlin und fanden, die ganze Reise hat sich gelohnt. Yay. Das war sehr nett.
Super. Jetzt gibt's natürlich noch schwerwiegendere Gründe, warum unten Schmerzen entstehen und Sex nicht mehr möglich ist. Und das geht über trockene Scheide durch Hormone weit hinaus.
Genau. Du meinst den Lichensklerosis. Das ist eine relativ unbekannte Erkrankung tatsächlich. Ja, die meisten Leute, wenn man das sagt, Lichensklerose, sagen Lichen was? Habe ich noch nie gehört. Das ist wahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung, eine chronische Entzündung, also eine dauerhaft bestehende Entzündung.
Wo der Körper sich gegen sich selber, entweder gegen die Schleimhaut, die Haut oder auch gegen die Haarwurzeln richtet. Ich als Hautärztin sehe den Lichen auch an anderen Stellen.
Genau, also ich als Gynäkologin sehe den natürlich unten und der ist auch, der Lichensklerosus ist mehrheitlich bei Frauen und mehrheitlich im Genital- und Analbereich. Problem beim Lichen ist tatsächlich, dass der nicht so bekannt ist, dass der häufig nicht so ganz einfach zu erkennen ist und dass der sich häufig ähnlich verhält zunächst mal wie ein Pilz. Und dass die armen Patienten, die haben Juckreiz, die gehen zum Arzt und sagen, haben sie eine Salbe, geht nicht weg, gehen die zum nächsten Arzt und so weiter. Und es juckt und juckt und juckt. Und es ist nicht nur, dass es juckt, es tut fürchterlich weh. Und das Schlimme echt beim Lichensklerosus ist, dass die meisten Patienten, die ich sehe, die haben so eine ganze Odyssee hinter sich. An jahrelang, es wird nicht entdeckt. Das Schlimme beim Lichensklerosus ist nicht nur, dass es immer weh tut. Wenn der vor sich hin wütet, der zerstört tatsächlich richtig die Haut. Und so fortgeschrittene Lichensklerosis-Patientinnen, der verliert der ganze Genitalbereich seine Form. Die Schamlippen verschwinden, die Klitoris verschwindet.
Wird richtig eingemauert
es
quasi.
Es sieht alles aus wie weißes Porzellan. Mhm. Du kannst es, wenn das schlimm fortgeschritten ist, du kannst es fast nicht mehr berühren. Die Patientin brüllt vor Schmerzen.
Können auch nicht mehr sitzen.
Die können nicht sitzen, die haben permanent Schmerzen. Das kennst du ja auch von so Patienten, die chronische Erkrankungen haben. Das kennt man ja auch von Rheumatikern oder so. Die sagen, ich könnte nachts weinen vor Schmerzen und keiner versteht mich. Das sagen, finde ich, oft auch Rheumatiker. Die sagen, sie können sich das Ausmaß meiner Schmerzen. Ich habe gerade am Samstag vor ein paar Tagen eine junge Lichenpatientin gesehen. Die kam zur Tür rein und hat gesagt, eigentlich brauche ich gar nicht mit Ihnen reden, weil die können sich das Ausmaß meiner Schmerzen, sie können das gar nicht erahnen. Also das ist fürchterlich und das, die Patienten, die das lange haben in dieser ausgeprägten Form, die haben nicht nur fürchterlichste Schmerzen, an Geschlechtsverkehr ist bei denen gar nicht mehr zu denken, das ist bei denen schon raus aus dem Kopf und ich finde es ganz fürchterlich, das hat man aber natürlich öfter auch bei so chronischen Erkrankungen, die werden wirklich depressiv und die kriegen fast auch so diese junge Patientin vor ein paar Tagen zu mir, die sagte, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich lebe. Mhm. Können Sie das nicht unten alles abschneiden? Das ist nicht so häufig. Also es gibt so Zahlen von der AOK Baden-Württemberg, die sagt, also sie haben, glaube ich, irgendwie pro Jahr, das war irgend so eine Aufstellung in 2014, bei ihren Mitgliedern 0,5% mit einem Lichensklerosis von der Literatur, müssten es aber eher 2,5% an Häufigkeit sein. Was zeigt, also A, ist es selten, aber es wird auch zu selten richtig erkannt und diagnostiziert.
Und die Patientinnen kriegen Pilzmittel und Cortison.
Das ist so ein bisschen so ein Bakterienmittel. So ein Stiefkind tatsächlich häufig in der normalen Sprechstunde, weil es manchmal nicht so auffällt. Und was man einfach auch leider sagen muss, die klassische Lichentherapie, das ist aber ja oft bei Autoimmunerkrankungen, steht man so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand.
Ja, weil für die Ärzte ist ja auch blöd, wenn die nicht wissen, was sie tun können. Das ist manchmal genau, in so einer verzweifelten Situation auch als Arzt.
Genau, das kennst du ja von deinen Erkrankungen auch. Man kann sozusagen das Grundproblem kann man nicht lösen. Man kann nur sozusagen die Entzündung runterregulieren. Das macht man ja klassischerweise mit Cortison. Das macht man beim Lichen auch. Da gibt es so unterschiedliche Schemata, wie die immer fetten müssen und dann immer mal wieder eine Cortisonsalbe geben. Und es gibt auch wirklich eine ganze Reihe von Patienten, die kommen damit gut klar. Mhm. Aber es gibt auch eine Reihe von Patienten, die sind schier am Verzweifeln. Und das Schlimme beim Lichen ist, dass man auch weiß, wenn der nun lange vor sich hin wütet und irgendwann wie so kleine Vulkane in die Haut frisst, dass das auch mal entarten kann. Und das hast du ja auch in deiner Sprechstunde manchmal, dass das dann auch ein Krebs wird, ne? So ein Vulvakarzinom, so ein Krebs von den Schamlippen tatsächlich, ne? Also das ist auf alle Fälle, finde ich, eine ganz, ganz besonders schlimme Erkrankung, über die zu wenig geredet wird.
Und diesen Patienten hilft jetzt der Laser auch?
Genau. Bei den Lichenpatienten ist es so, die sind ja schon so schmerzgeplagt, denen kann man manchmal noch nicht mal dieses Betäubungsgel auftragen. Die fangen schon an zu weinen, wenn man die irgendwie berührt. Bei dem weiß man aber, man muss schon mit einer höheren Leistung, einer höheren Energie auch mit dem Laser rangehen, denn die Schäden sitzen häufig schon wirklich auch in den tiefen Schichten der Haut. Bei denen ist es tatsächlich leider so, man hat nicht so schnelle Erfolgserlebnisse wie bei den Atrophie-Patientinnen.
Also bei den trockenen Scheiden durch Hormonprobleme?
Genau. Aber das sage ich denen vorher immer. Ich sage mal ganz ehrlich zu denen, ich sage ihnen jetzt mal was, ich bin kein Zauberer, ich kann ihnen das nicht wegzaubern. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dieser Therapie, genau bei ihrer Erkrankung, und ich denke, wir sollten das probieren. Ich sage ihnen ganz ehrlich, das wissen sie auch, ihre Krankheit, die wütet hier schon seit vielen Jahren, und das können wir nicht in einer Woche wegzaubern. Aber wir können hier vielleicht mal den Anstoß geben und dann gucken wir mal gemeinsam, ob Sie das Gefühl haben, dass da minimal Licht im Tunnel ist. Und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und das muss man denen, weil die sind sonst so enttäuscht. Die kommen so voller Verzweiflung an und die erwarten sich, morgen ist das Leben wieder besser, sonst will ich es gar nicht mehr haben.
Aber es wirkt, oder hat man da nur manchmal Erfolge? Wie ist das?
Also es wirkt beim Lichen. Der Weg ist aber ein langer, also das sage ich denen. Das
Was
sind
heißt lang?
Fünf Behandlungen häufig.
Im Abstand von?
Im Abstand von 6 Wochen ungefähr. Mhm. Und das kommt wieder. Das Gemeine ist ja bei einer Autoimmunerkrankung, die wütet ja weiter im Körper. Das ist den Patienten aber egal. Die sagen, Frau Doktor, geben Sie mir irgendwie Lebensqualität zurück. Machen Sie, dass ich eine Nacht schlafen kann ohne Weinen.
Was ich ja ganz interessant finde bei den Autoimmunerkrankungen ist, man kann ja auch innerlich unterstützen, jetzt unabhängig vom Laser, dass man eben guckt, dass die Schubhäufigkeit und die Intensität abnimmt mit Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Zink, Selen und auch einer Sanierung der Darmflora. Da wissen wir ja auch, dass dieser ganzheitliche Ansatz das Immunsystem günstig beeinflusst und dass dann diese Schwere der Aggressivität einfach abnimmt.
Genau, da bin ich total bei dir. Da haben wir ja auch häufig ja schon gemeinsam Patienten behandelt, weil du das ja machst mit der Darmsanierung. Und das sage ich denen auch immer. Ich sage immer, wir müssen bei einer Autoimmunerkrankung, müssen wir sozusagen das ganze System müssen wir anpacken. Und wir müssen ihr Immunsystem stärken. Die haben ja gerade beim Lichen, das ist total interessant, die haben häufig mehrere Autoimmunerkrankungen. Ich habe es ganz häufig, dass die entweder noch eine Neurodermitis oder eine Psoriasis haben oder auch eine Autoimmun-Schilddrüsenerkrankung. Ne? Mhm. Wirklich jede zweite Lichenpatientin, ne? Wo man sagt, okay, gucken Sie mal, Ihr Immunsystem, das kämpft hier auf mehreren Ebenen. Die sind aber, also Patienten, die lange eine Autoimmunerkrankung haben, die machen das auch schon von selber. Die haben sich schon damit beschäftigt und gucken durch alles, was sie sozusagen selber machen können, den Körper zu unterstützen.
Das ist ja jetzt eine sehr hoffnungsvolle Sache und ich sehe auch, wie glücklich du bist, dass du sowas anbieten kannst, dass es die Medizin jetzt doch weitergebracht hat bei solchen stiefmütterlich bisher behandelten Erkrankungen. Wie sieht's denn aus, wenn man so einen Eingriff macht mit Nebenwirkungen und auch Spätfolgen? Weiß man da schon irgendwas?
Also grundsätzlich, die häufigsten Nebenwirkungen sind die akuten Nebenwirkungen im Sinne von so Wundheilungsschmerzen. Es blutet ein bisschen nach, es entzündet sich. Es wird nicht der Wunsch erfüllt, den die Patientin...
Also, es reicht nicht noch,
ja,
ne?
Die Patientin...
Erwartung ist größer.
Genau, genau. Das, man muss ja sagen, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Ihre Haut, das wird sie wahrscheinlich nicht sein, die wird nicht so sein, wie die war, als Sie 14 waren. Ja? Also das ist, glaube ich, ist ja nicht eine wirkliche Nebenwirkung. Aber das würde ich sagen, das ist so das Häufigste, was man so als Gesprächsthema hat.
Aber so nachhaltige Vernarbung durch das Lasern hast du noch nicht gesehen?
Weil das ist ja, wird ja mit einer vorsichtigen Dosis gemacht. Und da ist mir eigentlich nichts bekannt.
Ist das eine Kassenleistung?
Das ist eine schwierige Frage. Also bei den gesetzlichen Krankenkassen ist es keine Kassenleistung. Ich sage aber immer den Patienten, reden Sie mit Ihrer Kasse, ich helfe Ihnen auch dabei. Sie sind in der Situation, wo die Standardbehandlung, die Ihnen Ihre Kasse bezahlt, Ihnen nicht geholfen hat. Also müssen wir ja irgendwas tun.
Muss man beantragen dann?
Naja, ich schreibe denen erstmal so einen kleinen Bericht, wo ich schreibe, dass die Patientin die und die Beschwerden hat, dass wir das und das alles probiert haben. Und zwar die Dinge, die Kassenleistung sind. Und dass die Patientin Hilfe braucht und dass aus den und den Gründen der Laser eine Option ist. Und da muss man leider sagen, dann sagen die meisten gesetzlichen Krankenkassen, ja, es tut mir leid für Sie, aber da sind wir raus. Ich habe so ein paar Patientinnen, die sind echte Kämpferinnen und die haben das auch in ihren gesetzlichen Kassen durchbekommen. Und gerade eine ganz junge, die hat einfach nicht aufgehört, immer wieder was zu schreiben, sodass das dann immer noch zu einem Vorgesetzten in der Krankenkasse weitergegeben wurde. Und die hat jetzt einmal pro Jahr 5 Behandlungen Laser aufgrund von einem Lichensklerosis. Die hat aber echt gekämpft. Ja?
Das heißt, das ist auch ein Appell, dass Patienten mündig sind, dass sie Verantwortung für sich übernehmen, dass sie für ihre Rechte einstehen und vielleicht so das System ein bisschen fairer machen in diesem Punkt, oder?
Ja, ich unterstütze die Patienten immer. Ich sage immer zu denen, passen Sie mal auf. Reden Sie mit der Kasse und versuchen Sie es.
Wenn das jetzt nicht klappt, was muss man ansetzen pro Behandlung?
Das hängt von den Ärzten ab in Deutschland. Ne? Das ist so um die, sagen wir mal, im Durchschnitt 400 Euro. Das kann, manche machen es ein bisschen weniger, andere ein bisschen mehr. Das ist aber so ungefähr.
Aber es ist ja auch ein teures Verfahren. Das also die Technologie ist schon mal sehr teuer.
Der Laser ist sehr teuer, ja. Und das ist leider der Grund, warum das eine teure Behandlung ist. Bei den privaten Kassen ist es anders, mit denen kann man viel mehr reden. Die lassen sich, die wollen es auch begründet haben, die wollen eine Studie sehen und die gehen viel schneller den Weg mit.
Thema Kommunikation. Was gibt es für Patiententypen eigentlich? Kannst du das so? Also wir Mediziner finden ja, es gibt so ganz unterschiedliche Arzttypen, die sich dann als Psychiater oder als Chirurg oder Pathologe dann realisieren, auch passend zu ihrem Charakter. Wie ist das bei den Patienten?
So wie es natürlich unterschiedliche Menschen gibt, gibt es ja auch unterschiedliche Patienten. Ne? Und da gibt es ja, denke ich, alle Kategorien, die man so sonst auch in seinem Umfeld wahrnimmt, gibt es natürlich auch als Patient. Und da gibt es natürlich die ganz Ängstlichen und die ganz Forschen und die ganz Treuen und die ganz Vorwurfsvollen. Und man muss natürlich, das ist ja die Kunst als Arzt, dass man zu jeder sich eine Brücke baut und dass man vielleicht seine eigenen Empfindungen, dass man manchmal denkt, Mensch, du bist aber sehr ängstlich oder du bist aber sehr forsch hier mit mir, das muss man ja mal so ein bisschen hinten anstellen.
Hast du denn Tipps, wie ist es denn angenehm? Also wie kann ein Patient, eine Patientin sein, dass es besonders gut klappt mit dem Arzt-Patienten-Kontakt?
Ich finde immer angenehm, wenn Patienten sich auf einen tatsächlich einlassen, wenn die einem zuhören, wenn die dem Arzt eine Chance geben. Ich finde aber auch immer ganz wichtig, man muss den Patienten abholen. Ich finde wichtig, man muss es hinkriegen, dass man irgendwie ein Gespräch auf Augenhöhe führt, obwohl natürlich ganz klar ist, der Arzt, der muss die Führung übernehmen, deswegen kommen die ja auch zu mir. Trotz alledem muss es irgendwie auf Augenhöhe sein, weil so meine Erfahrung ist, es bringt sowieso nichts. Wenn ich irgendeine Therapie vorschlage, die ich toll finde, die macht die Patientin sowieso nicht. Oder sie hat 1000 Nebenwirkungen, weil sie irgendwie eh nicht dahinter steht. Wenn man es aber schafft, dass man so an einem Strang zieht, dass man so eine Lösung findet, die die Patientin gut findet und die ich auch gut vertreten kann, dann läuft es eigentlich in der Regel gut.
Du hast ja einen Beruf, der mit sehr vielen Tabus umgehen muss, also körperlichen Tabus. Wie nimmst du Menschen die Hemmung? Wie sprichst du das an?
Ich glaube, interessanterweise, das ist für den Frauenarzt nicht so ein Thema, weil, wie soll ich denn das sagen, beim Frauenarzt, das gibt es ja nicht so Tabus wie bei anderen Ärzten, wo man erstmal bekleidet ist und wo das eine bestimmte Schwelle erreichen muss, ehe man vielleicht auch an ein inneres Thema geht. Der Frauenarzt ist von vornherein klar, es geht ums Innerste, was es so gibt.
Und Intimste auch.
Und Intimste, deswegen beim Frauenarzt, da gibt es ja eigentlich nicht so Tabuthemen. Ich finde halt, man muss es schaffen, dass die Patientin sich wohlfühlt, dass die bereitwillig ihr Innerstes mit einem sozusagen für diesen kurzen Moment teilt. Ich finde ganz wichtig, dass man erstmal im angezogenen Zustand sozusagen miteinander spricht. Ich kenne das von mir früher, als ich 14 Jahre alt war, erster Frauenarzt, war das so, wie es früher war. Eine Reihe von Kabinen, da standen lauter splitternackte Frauen hinter. Das hieß immer, sie ziehen sich aus, Kabine 1. Da stand man aufgereiht und dann hörte man immer diese Schritte von dem und man wusste, irgendwann reißt er der Vorhang auf und sagt, austreten, Tag.
Ja.
Und das, ich weiß, dass ich mit 14 dachte, ich sterbe. So war das aber früher. Das ist natürlich für den Arzt sehr schnell, sehr praktisch. Die Patientin ist schon nackt. Und das fand ich so fürchterlich. Es hat sich mir so eingeprägt, dass ich das machen manche Ärzte durchaus, dass sie sagen, Patientin soll sich gleich ausziehen in der Kabine und man spricht dann. Das finde ich aber ganz furchtbar. Ich finde, man muss sich den Moment nehmen, dass man angezogen kurz miteinander spricht und sagt, wie geht's denn? Und dann geht man in den Untersuchungsbereich und da ist auch ein Vorhang davor, dass nicht irgendeiner die Tür aufreißt und sagt, Frau Doktor, das Telefon klingelt, dass man schon die Intimsphäre der Patientin wahrt. Und ich habe auch so eine Macke, da lachen die Patienten immer, aber ich decke die ja auch immer zu. Die setzen sich auf den Stuhl und dann kriegen die immer so eine Baumwollwindel über den Schoß, weil dieses sich so nackt da so ausgeliefert sein, das finde ich so unangenehm für die Patientin und das will ich ihr so ein bisschen nehmen.
Also ich bin ja auch Frau und bin auch Patientin, bin auch beim Frauenarzt schon gewesen und dann hat der dann Abstrich genommen und dann hat er da dran gerochen. Und da war ich geschockt und habe gesagt, was riechen Sie, was ist denn das? Ja, das gehört dazu. Das ist doch eine gute Diagnostik, damit ich sehe, dass es nicht nach schlechten Bakterien, sondern nach einer gesunden Vagina riecht. Machst du das auch?
Ja, das mache ich auch. Und ich sage den Patienten, weil die Patienten gucken einen natürlich so ein bisschen erschrocken an und denken, bin ich irgendwie merkwürdig, dass sie da dran riecht. Und dann sagt man immer, ganz normal, wissen Sie, leider sind die direkten Nachbarn ja die Darmbakterien, die verirren sich ganz gern mal nach vorne und die erkenne ich am Geruch. Und man muss denen das auch immer gleich sagen, weil das weiß jeder.
Sonst ist die entsetzt, die Patientin.
Ja, und die Patientin hat ja sonst ganz schnell das Gefühl, man würde sie irgendwie für schmutzig oder so empfinden, was überhaupt nicht der Fall ist. Und wenn man denen immer ganz klar sagt, gucken Sie mal, ist ja nun der direkte Nachbarmann der Darm, da können wir ja nichts gegen tun, der können einfach auch mal die Bakterien übers Abwischen, über die Toilette irgendwie so ein bisschen nach vorne kommen und um sicher zu gehen, dass bei ihnen alles in Ordnung ist, mache ich so ein pH, gucke ich,
Also guckst du, ob sauer oder alkalisch ist?
Ja, sauer oder alkalisch, was mir so ein Zeichen dafür gibt, ist hier eine Entzündung oder keine. Und da rieche ich auch nochmal. Patienten sagen aber übrigens manchmal auch selber, Frau Doktor, ist mir ganz peinlich, aber es riecht nach Fisch. Und das ist dieser klassische Geruch von diesen gramnegativen Darmbakterien, die riechen so nach Fisch. Die sitzen
manchmal, weil die Eiweiß zersetzen und dann ist es wie verdorbener Fisch, ne?
Das hat so einen Fisch gerochen. Das merken die oft selber.
Wie ist das denn für dich? Ich meine, du bist ja auch ein Mensch. Ist das für dich sehr unappetitlich? Bist du geschockt oder gehst du auf Abstand reflexmäßig, wenn es dann mal wirklich nicht gut riecht? Wie ist das?
Nee, überhaupt nicht, weil das geht aber, glaube ich, fast jedem Arzt so, dass man in dem Moment, wo man Arzt ist, ist man ja fokussiert schon auf das Fachliche. Ne? Dann guckt man, wie sieht denn hier die Schleimhaut aus? Ist hier was entzündet? Fällt mir hier irgendwas auf? Und das Drumherum, das blendet man so aus. Das denken die Patienten immer gar nicht. Die schämen sich dann immer für irgendwelche Dinge und sagen dann, Mensch, Frau Doktor, tut mir übrigens leid, dass ich doch so ein Loch in der Socke hatte, ne? Und dann denke ich hinterher, hatte die überhaupt Socken an? Also man selber nimmt es so gar nicht wahr. Die Patienten nehmen das natürlich schon wahr, aber ich selber sehe in dem Moment ganz klar nur die fachliche Sache, um die ich mich kümmern will.
Manchmal sind die Patienten ja heute schon sehr vorinformiert. Die Medien machen das möglich, auch das Internet. Wie ist es für dich, wenn dann jemand schon mit seiner Dr. Google-Kollegendiagnose zu dir kommt? Wie gehst du damit um?
Das muss man sich natürlich erstmal anhören. Die Patientin hat sich ja informiert. Da muss man dir aber ganz klar sagen, sie müssen mal aufpassen mit Google, weil ich finde super, dass sie sich selber informieren, dass sie gucken, was sie haben oder haben könnten, aber sie wissen nicht, wie schlau die Person ist, die das da reingeschrieben hat. Und im Zweifel hat die Person nämlich nicht so viel Arbeit und macht ihnen hier völlig unnötig Angst. Sie können schon googeln, aber gucken Sie immer, am besten gehen Sie zum Beispiel auf Seiten von Unikliniken oder von irgendwelchen Fachgesellschaften, Krebsgesellschaft oder so, dann wissen Sie, das hat so ein bisschen Hand und Fuß und im Zweifel fragen Sie einfach uns, haben Sie keine schlaflosen Nächte, weil Sie irgendwas gelesen haben, was vielleicht gar nicht stimmt. Und es gibt so eine, jetzt in meinem Fach als Frauenarzt, die Gruppe, die am meisten googelt, sind natürlich die Schwangeren. Die haben auch die meisten Ängste. Und um dem mal so ein bisschen vorzubeugen, dass die Patientin googelt und vielleicht auch einfach falsche Informationen kriegt, die sie nur beunruhigen, habe ich von dem Kollegen Professor Kai Bühling aus Hamburg, der hat einen wirklich schönen Schwangerschaftsratgeber geschrieben, der ist so ein bisschen wie so eine Zeitschrift, kann man gut lesen, erklärt den Mutterpass, erklärt so die wichtigsten Fragen, welcher Ultraschall, wann, welche Blutentnahme. Und das kriegen die eigentlich mit Feststellung der Schwangerschaft, gebe ich dir das in die Hand und sage, gucken Sie mal, damit Sie sich nicht so Sorgen machen und irgendwas im Internet lesen. Es ist so witzig, meistens lachen dann die Ehemänner und sagen, vielen Dank, dass Sie das jetzt gemacht haben. Habe ich ihr auch schon gesagt, sie soll nicht immer googeln. Sie hat jetzt schon gegoogelt, ob das Shampoo vom Friseur vielleicht eine Fehlbildung gemacht hat. Also die Männer sind dann häufig ganz dankbar. Und ich finde, die Frau ist sozusagen mit sinnvollen Informationen versorgt. Und wir sagen denen das auch immer, fragen Sie uns. Ich gebe den Internetseiten so klassische Fragen, die Patienten immer gerade in der Schwangerschaft googeln, die dann auch immer bei 100.000 Medikamenten und Wirkstoffen. Dann sagt man, gucken Sie mal, die Charité, die hat eine tolle Seite, www.
Charité ist hier die große Uniklinik in Berlin.
Genau. Entschuldigung, genau. Die hat eine ganz tolle Seite, www.embryotox.de. Da können Sie alles eingeben, Ihr Heuschnupfenmittel und Ihre...
Super Tipp.
Ja, können Sie, ne, dann sind Sie auch... Ich finde immer, das ist für die Patienten, die sollen ja ein mündiger Patient sein. Die sollen sich selber helfen können, aber sinnvoll.
Jetzt hast du ja eine Praxis, wo du private und gesetzlich versicherte Patienten behandelst. Das Thema Zweiklassenmedizin, ist das eins für dich oder wie nimmst du das wahr? Gibt es von dir irgendwelche Ratschläge ans Gesundheitswesen, ans Gesundheitssystem? Gibt es irgendwas, worunter du leidest, was du gerne verbessern würdest?
Ich finde, es ist tatsächlich jetzt, wenn ich mal ehrlich sein soll, als Arzt ein bisschen schwierig, weil für mich, von meinem Herzen, sind mir die Patienten doch alle gleich lieb. Und ich bin Arzt geworden, weil ich eine gute Medizin machen will und weil ich für die Situation der Patientin das nach bestem Wissen Mögliche für sie tun will. Aber das Gesundheitssystem ermöglicht mir bei der Privatpatientin häufig viel mehr. Klassisches Beispiel ist die Vorsorge. Ich glaube, fast jede Frau hat Angst vor gynäkologischen Krebserkrankungen. Brustkrebs ist, glaube ich, für jede Frau ab 40 irgendwie ein Thema. Ja? Die privatversicherte Patientin hat Anrecht auf einen Brustultraschall. Das nehmen die auch gerne an im Rahmen der Vorsorge. Das kann man in der Sprechstunde machen. Oder die können, auch wenn die besonders viel Angst haben, in eine Spezialpraxis gehen.
Und das ist ja auch ohne Radioaktivität, ne?
Genau.
Ein Ultraschall.
Genau.
Das ist ja nicht so
das ist
gesund.
Eine Untersuchung, die wird sehr gerne angenommen. Mache ich aber selber bei mir auch. Ist aber keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Ist aber Leistung der privaten Kasse.
Das heißt, es wird nur die strahlenbelastende Mammographie bezahlt für Kassenpatienten?
Ja, die wird ab, das ist wirklich schwierig, die wird ab 50 bezahlt. Und dann aber auch, es gibt ja in Deutschland, was ich übrigens großartig finde, das Mammographie-Screening, das ist ein Programm vom Staat zur Früherkennung des Brustkrebses. Man hat so in den 70er Jahren, hat man ein Programm eingeführt, um dem Gebärmutterhalskrebs früh zu erkennen. Da wurde dieser Krebsvorsorgeabstrich unten eingeführt, den alle Frauen kennen. Und dann in den 2000er Jahren hat man gesagt, wir haben leider viel Brustkrebs. Das ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. Wir müssen was für die Früherkennung tun. Und da ist dieses Programm auf die Beine gestellt worden. Und das ist großartig. Das ist für ganz Deutschland. Das ist für die Frauen von 50 bis 70. Dann sagen die Frauen auch immer, wieso, wie gemein ist das denn? Warum nicht über 70 und nicht unter 50? Der Hintergrund ist der, das ist eine Röntgenuntersuchung, das ist eine Strahlenbelastung. Man muss immer so ein bisschen abwägen, wo ist der Nutzen, wo ist das Risiko. Und dann haben einfach entsprechende Gremien, die sich genau die Studien und die Daten angeguckt haben, gesagt, also die häufigste Gruppe, die leider einen Brustkrebs bekommt, das ist die Frau zwischen 50 und 70. Und die nehmen wir uns genauer unter die Lupe, alle 2 Jahre. Wenn jemand natürlich irgendwie eine Familienbelastung hat oder so, das sind dann also ganz andere.
Wenn man in der Vorgeschichte schon Familienmitglieder hat, die einen Brustkrebs hatten, wird es auch früher bezahlt?
Da muss der Arzt schicken. Ne? Der Arzt muss begründen und schicken, dann geht das aber. Mhm. Aber wenn es jetzt einfach, sage ich mal, eine gesunde, junge Patientin, die einfach nur Angst hat und sagt, ich möchte eine gute Vorsorge, ja, da muss man bei der Kassenpatientin, im Prinzip darf man die nicht in eine Röntgenpraxis ihrer Wahl schicken. Mhm. Ihr steht eigentlich auch kein Ultraschall zu. Und ich kann aber die Angst der Patientin verstehen. Ich kann auch verstehen, dass sie gerne einen Ultraschall hätte, weil man sagen muss, die Mammographie und der Ultraschall, das sind beides bildgebende Verfahren für die Brust. Aber es sind so ein bisschen sich ergänzende Verfahren. Es sind so wie 2 Puzzleteile. Mhm. Wenn man die zusammenlegt,
beide gut,
hat man ein ganz gutes Gesamtbild. Mhm. Ja, der eine hat eine Stärke in der einen Sache, der andere in der anderen. Beide gucken sie zwar die Brust an und wenn man es zusammenlegt, hat man eine ziemlich gute Information. Und das kann ich der einen Patientin anbieten, die kriegt eine Überweisung in die Praxis ihrer Wahl und der anderen eigentlich nicht.
Also der Privatversicherten kannst du mehr anbieten und auch sinnvolle Diagnostik anbieten als der Kassenpatientin. Und du empfindest das als auch ein bisschen Ungerechtigkeit.
Ich finde das schwierig, weil die Patientin dann zu mir sagt, wie ist denn das und wieso können sie das nicht machen? Mhm. Und das ist, dann muss man der erklären, dass das eben unser Gesundheitssystem ist und dass sie eine Versicherung hat, die ihr sicherlich eine gute Basisversorgung ermöglicht.
Wirtschaftlich, zweckmäßig und ausreichend ist ja so deren Spruch.
Dass man so ein bisschen sagt, wissen Sie, leider so Sachen, die ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Klassisch ist ja da sowas wie die Prophylaxe beim Zahnarzt oder mal ein Ultraschall im Rahmen der Vorsorge. Das sind keine Kassenleistungen.
Wie ist das mit dem Abstrich? Ist der wenigstens gleich für alle?
Nein, es gibt so einen Krebsvorsorgeabstrich, der heißt PAP-Abstrich. Ja, das ist die Abkürzung für die Art der Färbung nach Papanikolaou. So heißt diese Färbung und die wird abgekürzt PAP-Abstrich. Den gibt es eben seit den 70er Jahren. Das ist dieser Zellabstrich vom Muttermund, der dann angefärbt wird und geguckt wird, sind da irgendwelche Zellveränderungen. Das ist ein guter Abstrich. Aber auch diese Technik hat sich weiterentwickelt und es gibt jetzt ein bisschen ein hochwertigeres Verfahren, die Dünnschichtzytologie, der heißt ThinPrep, das ist sozusagen der bisschen anders aufgearbeitete, etwas weiterentwickelte Abstrich.
Genauer.
Und weil wir wissen jetzt mehr als in den 70er Jahren. Wir wissen heute, wer der Feind ist. Wir wissen, wer macht den Gebärmutterhalskrebs. Das ist der HPV-Virus.
Gegen den man jetzt bitte alle Jugendlichen impft.
Genau.
Zwischen 9 und 14 Jungs und Mädchen.
Ganz genau so. Und das ist natürlich, das ist unglaublich, das ist bahnbrechend. Ich meine, Krebs ist so eine Erkrankung, die einen als Arzt immer wieder lähmt und traurig macht, ne? Und wenn man jetzt mal bei einem der gefährlichsten gynäkologischen Krebserkrankungen, dem Gebärmutterhals, weiß, wer hier eigentlich der Feind ist, nämlich der HPV-Virus, ja, dann ist es natürlich super. Und bei diesem Abstrich, den die Privatpatienten kriegen, ist es so, entweder kann man, wenn die Patientin das möchte, weil sie zum Beispiel sagt, mein Partner, bei dem ist dieser HPV-Virus nachgewiesen worden, können Sie das bei mir gleich mitbestimmen, kann man machen. Darf man bei einer gesetzlichen Patientin nicht, die muss das selber bezahlen. Anderes Beispiel, die Patientin, die private, kriegt diesen etwas hochwertigen Krebsvorsorgeabstrich und der Arzt, der das im Labor sich anschaut, das ist der Zytologe, hat, wenn er die Zellen anguckt, so das Gefühl, hier stimmt was nicht, hier ist was entzündet, dann kann er aus dem gleichen Abstrich diesen HPV-Virus gleich noch nachbestimmen. Und dann weiß man gleich, woran man ist.
Also habe ich das richtig verstanden, dass die Diagnostik auch am Muttermund für privatversicherte Patientinnen viel sicherer und genauer ist als für die gesetzlich versicherten?
Ja, viel ist, glaube ich, ein zu großes Wort, aber weil man muss ganz klar sagen, der PAP-Abstrich, das ist ein guter Abstrich. Ich sage den Patienten immer, weil Patienten...
Aber gibt es denn die Situation, dass bei einer Patientin der PAP-Abstrich negativ ist, aber dann diese Spezialuntersuchung dann doch positiv ist?
Das gibt es.
Was Seltenes oder siehst du das öfter?
Das sehe ich immer mal wieder. Wobei man ja sagen muss, der gute Arzt, der hat ja nicht nur die Bürste, der hat ja auch noch seine Augen im Kopf. Ja? Mhm. Und wenn man sich den Muttermund anguckt, da gibt es so bestimmte Zeichen. Ja? Mhm. Wenn man das Gefühl hat, hier stimmt was nicht. Und manche Ärzte haben auch so eine Vergrößerungslupe, das ist Kolposkop. Da kann man sich den auch mal groß machen. Und wenn man denkt, irgendwas stimmt hier nicht, dann kann man auch natürlich die Kassenpatientin in so eine Spezialsprechstunde schicken, in eine Kolposkopiesprechstunde, und dann wird das weiter abgeklärt.
Hast du denn die Beobachtung gemacht, dass Menschen eine sehr große, sagen wir, Erwartungshaltung haben, was sie von den Krankenkassen bekommen? Also hast du das schon beobachtet, dass sozusagen quasi, also wie beim Zahnarzt, jetzt am besten Zahnpasta und Zahnbürste auf Kasse gehen sollen? Wie ist das in der GYN?
Das finde ich auch, dass in der GYN es oft so ist, dass die Patienten erwarten, dass sie alles kriegen. Und dass, wenn man sagt, dass...
alles kriegen bedeutet?
Dass sie alles kriegen an Vorsorgeuntersuchungen, an Impfungen, an Rezepten, an Krankengymnastik. Und wenn man sagt, ihre Kasse erwartet aber auch ein bisschen Eigeninitiative zum Thema Gesundheit, ja, die müssen sich hier auch ein bisschen mit einbringen. Das ist häufig, da kriegt man ganz schön Gegenwind. Und die sagen, das finde ich aber nicht gerecht, Frau Doktor. Ich zahle doch schon für die Krankenkasse. Mhm. Wobei, ich habe dann ja immer den Vorteil, dass ich auch ein paar Jahre im Ausland gelebt habe. Und dann sage ich denen immer, wissen Sie was, ich sage Ihnen mal was. Wir haben schon ein ganz gutes System. Ich bin schon bei Ihnen, dass ich denke, manche Untersuchungen im Rahmen der Vorsorge, wie jetzt bei mir da die Ultraschalle, finde, die würden schon dazugehören. Aber im Groben und Ganzen, wenn man uns mit anderen Ländern vergleicht, wir haben eine gute Medizin für alle Arten von Krankenversicherungen. Sie kriegen relativ schnell Termine und es ist doch schon ein ganz großer Service eigentlich, wie sie hier behandelt werden. Und das ist immer mein Lieblingsbeispiel, und dann sagen die immer gar nichts, dass ich eben in Frankreich zum Beispiel, wenn da ein Arzt ein Blut abnehmen will, das macht nicht der Arzt, sondern da kriegt man einen Zettel, da muss man ins Zentrallabor, da sitzt man dann 4 Stunden, so wie im Bürgeramt, und dann wird einem der Blut abgenommen, und wenn man schwanger ist, kann man da alle 3 Wochen hingehen. Also wenn man denen mal so ein bisschen klar macht, dass hier eigentlich schon viel Service für die Patientin geboten wird und vor allem auch eine Medizin auf einem hohen Niveau, dann kann man die schon so ein bisschen auch wieder abholen, und dann sind die auch manchmal bereitwilliger, vielleicht auch auf Eigeninitiative mal was zu machen.
Viele Zuhörer haben Fragen an dich gestellt und wünschen sich, dass du die heute beantwortest. Damit wir ein paar schaffen, bitte eine kurze Antwort. Ich lege gleich los. Was ist PMS? Warum haben das manche Frauen und andere nicht? Und diese betroffene Fragerin hat auch da Panikattacken, Schweißausbrüche und Herzrasen. Gehört das auch zum PMS?
PMS ist eigentlich eine Zusammenfassung aus verschiedensten Beschwerden, die meistens in der zweiten Zyklushälfte passieren. Wahrscheinlich bedingt, ganz genau wissen wir es nicht, durch eine bestimmte Hormonveränderung, die in der zweiten Zyklushälfte passiert. Das kann einhergehen häufig mit ganz heftigen Stimmungsschwankungen, mit Herzrasen, mit also wirklich verschiedensten Arten von Beschwerden. Und Patienten, die extrem darunter leiden, die stellt man tatsächlich manchmal auch auf eine Pille ein, um die einfach hormonell auszugleichen. Manche Patienten, die profitieren extrem, wenn man was Pflanzliches gibt. Da hat sich zum Beispiel das Mönchspfeffer bewährt. Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Das ist häufig ein Konglomerat wirklich von verschiedensten Beschwerden. Und man muss ganz individuell mal gucken, was ist denn das für eine Patientin und wie kann ich der vielleicht helfen.
Und es ist ja auch so, dass der Lebenswandel wieder eine Rolle spielt. Wer sich gesund ernährt, wer Sport macht, auf einen guten Schlaf achtet, auf vielleicht auch ein bisschen Entspannung, Stressabbau.
Kommen wir auch wieder so ein bisschen zum Immunsystem. Ne? Mhm. Jemand, der vielleicht gerade echt viel Stress hat, auch psychischen Stress, der ist vielleicht für so eine Hormonschwankung im Körper, reagiert der empfindlicher drauf, wie jemand, der sich gerade echt stabil fühlt.
Ja, ich habe in der Studie gelesen, Frauen in der westlichen zivilisierten Welt haben beim PMS mehr Lust auf Schokolade, weil sie irgendwie offensichtlich ungesündere Ernährung mehr gewohnt sind als so in anderen Regionen der Welt. Da hat man dieses Problem nicht, dass man plötzlich Heißhunger auf Schokolade hat. Gibt es da eine Begründung?
Ich glaube, das hat aber vielleicht auch was mit den Lebenssituationen zu tun. Jemand, der ums Überleben kämpft, der hat vielleicht gar nicht so eine Kapazität, sich aufs PMS einzulassen.
Sollen Ehemänner oder Männer im Allgemeinen Freunde mit zur Untersuchung und sollen die auch mal mitschauen?
Also ich gebe das immer so ein bisschen in die Hände des Paares, damit der Mann nicht denkt, ich schließe ihn so aus. Die Frauen haben den ja häufig gerne dabei. Ich habe so eine Variante in meiner Praxis. Ich habe so zwischen Schreibtisch und Untersuchungsbereich einen Vorhang. Da machen wir das häufig so, dass, wenn es so um die ganz intime Untersuchung geht, der Mann am Schreibtisch sitzt, dann hört er uns sprechen. Und wenn man jetzt zum Beispiel beim Baby-Ultraschall oder so, wenn die Frau dann untenrum wieder angezogen ist, dann holen wir ihn dazu. Ich schließe sie nicht von vornherein aus. Manchmal hilft es auch. Bei sehr ängstlichen Frauen, die brauchen auch einfach jemanden. Ich gucke immer, wie es kommt.
Dann wurdest du gefragt, wie gehst du mit genital verstümmelten Frauen um? Nicht nur körperlich, was kann man noch tun? Wie kann man ihnen helfen? Was ist mit den seelischen Schäden?
Ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also erstes Thema ist, man muss sich erstmal mit denen verständigen können. Ne? Also da habe ich jetzt ja so ein bisschen den Vorteil, dass ich Französisch spreche. Habe viele afrikanische Patientinnen mit schlimmsten Flucht-, Vergewaltigungs-, Verstümmelungsgeschichten, die tief verstört bei einem ankommen, häufig gar nicht freiwillig zu einem kommen, sondern hier in irgendwelchen Einrichtungen leben, wo irgendeine Sozialarbeiterin denkt, die müsste mal zum Arzt. Die müssen natürlich erst von zu einem Vertrauen fassen. Und dann haben wir in Berlin ja den Vorteil, dass wir tatsächlich dieses wunderbare Desert Flower Center haben, die ganz spezialisiert auch mit afrikanischen Kolleginnen, die die Mentalität verstehen, mit chirurgischen Kollegen, die das Operative verstehen, liebevoll die Patienten auffangen.
Eine letzte Frage. Eine Frau fragt, meine Freundin war immer bei der Mammographie und hat trotzdem Brustkrebs bekommen. Kann man das dann auch gleich lassen? Oder soll man trotzdem hingehen?
Das fragen die Patienten einen leider oft. Und da muss man sagen, das ist natürlich ganz schlimm. Es gibt leider immer solche Fälle, dass Krebserkrankungen mal sehr schnell wachsen. Man macht ja nicht 24 Stunden lang eine Mammographie, die macht man ja mit gewissen Abständen. Und das kann natürlich schlimmerweise mal sein, dass das genau in so einem Abstand passiert. Und es gibt auch seltene Fälle, die sich einfach in dieser Bildgebung schlecht darstellen. In den meisten Fällen ist es aber so, dass die Mammographie ein irrer Gewinn ist, weil man wirklich eine Früherkennung hat. Und solche traurigen Beispiele, dass jemand, obwohl er regelmäßig bei Vorsorgen war, schwer erkrankt ist, sollten nicht generell zu der Meinung führen, Vorsorgen machen keinen Sinn.
Ich möchte keine Hormone mehr zur Verhütung, fragt eine Frau. Was gibt's denn für gute Alternativen?
Dann frage ich immer die Patientin, was wollen Sie denn? Und dann sagt die, sicher verhüten, 100%. Schwangerschaft wäre schrecklich. Dann sage ich, dann haben wir gar nicht viel Alternativen. Dann gibt's eigentlich nur eine Kupferspirale. Und da muss man gucken, ob das für die passt. Wenn die Frau sagt, ach naja, wissen Sie, im Jahr will ich eigentlich auch schwanger werden. Da kann man sagen, ja, dann verhüten Sie doch mit Kondom. Es hängt immer so ein bisschen von der Lebenssituation ab, was für die passt.
Ja, wobei die Kupferspirale ist ja schon so wieder ein bisschen retro. Das gibt ja jetzt noch Weiterentwicklung, Kupferkette, Kupferball. Was hältst du davon? Wo also auch die Spermien lahmgelegt werden und die Einnistung eines womöglich befruchteten Eis abgeblockt wird?
Das kommt auf die Patientin an, ne? Ich denke, für die jüngere, zierliche Patientin ist sozusagen die Kupferkette, wo es ja verschiedene Varianten gibt, eine super Alternative. Ist ja das gleiche Prinzip wie die Kupferspirale, ist aber eben viel zierlicher, viel kleiner, ist aber auch viel teurer. Und die Patientin, die, sagen wir mal, vielleicht schon 4 Kinder bekommen hat, die hat so eine große Gebärmutter, die kommt auch super gut klar mit einer Kupferspirale und die hat sie dann echt auch billiger. Und das muss man ihr auch ehrlicherweise mal anbieten.
Letzte Frage. Stimmt es, dass man schlechter schwanger wird, wenn man lange die Pille genommen hat?
Ja, das ist so ein Ammenmärchen, was immer wieder von den Patienten vorgetragen wird. Das ist falsch.
Weil,
wenn die Pille abgesetzt wird, sich nach einigen Wochen der normale Zyklus wieder einspielt. Dann den Denkfehler, den die Patienten häufig machen, wenn man dann mal ganz kurz nachfragt und sagt, wieso haben sie denn eigentlich mit der Pille angefangen? Ja, Mensch, Frau Doktor, weil ich doch 1,5 Jahre meine Tage nicht gekriegt hat und weil das hormonell alles so gar nicht gestimmt hat. Und dann sagt man, soll ich Ihnen mal was sagen? Jetzt ist die Pille weg. Und jetzt haben wir natürlich die Ursprungssituation zurück. Und da ist die Pille ja nicht dran schuld.
Ja. Ja, wunderbar. Liebe Sibylle, das war ein ganz tolles, interessantes Gespräch. Dr. Sibylle Görlitz-Novakovic mit ihrer Praxis in Berlin. Viel Glück weiterhin für dich und alles Liebe.
Vielen Dank.
Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argon Lab und der Verlagsgruppe Drömer-Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier...
Es geht mir auch in meiner Botschaft darum, man sollte ein bisschen geschmeidig, auch ein bisschen frei bleiben. Das darf ja kein Gesundheitszwang, kein Selbstoptimierungswahn werden. Aber in der Naturheilkunde ist es schon so, dass man, wenn man das nicht selber zumindest das meiste ausprobiert hat und ein bisschen befolgt, dann ist man A, unglaubwürdig und B, weiß man dann auch gar nicht, wie gut es wirkt.
Bis dahin.